Ich bin immer begeistert, wenn wir so Lieder haben, die so mächtige Texte haben. Zwischendurch frage ich mich dann so, hauen wir da so ein bisschen zu viel auf den Putz? Aber nein, es deckt sich mit dem, was wir in der Bibel lesen. Gott ist groß und das passt auch ganz gut zu den Sonntagen, die wir jetzt so immer feiern, die Epiphanias. Jesus verherrlicht sich, das kleine Kind wird groß, kann man sagen. Jesus zeigt sich als der Sohn Gottes. Ich bete vor der Predigt. Jesus, hab Dank, dass du groß bist, dass du herrlich bist und dass wir mit dir Kontakt haben dürfen, dass wir von deiner Güte, von deiner Fülle nehmen dürfen, was wir brauchen. Wir bitten dich, dass du die Predigt segnest. Ich möchte dich ganz persönlich bitten, dass du meine Worte nimmst und ja, für jeden, der hier sitzt, das daraus machst, was wir brauchen und was uns gut tut. Bitte segne uns diese Zeit, Herr. Amen. Wir haben einige Gäste unter uns sitzen, deswegen, ich habe in den letzten zwei Wochen, an den letzten zwei Sonntagen über Weisheit gepredigt und heute geht's nochmal weiter. Und vorletzte Woche ging es um die Weisheit Gottes. Erstmal die Weisheit als Eigenschaft, die alles verbindet, was wir so an Eigenschaften haben und dafür sorgt, dass die Stärke, die Geschicklichkeit, was wir so in uns tragen, an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit angewendet wird. Und Gottes Weisheit, die noch viel höher ist als unsere Weisheit, mit der wir in dieses Jahr gehen wollen und mit der wir das, was wir alles so vorhaben oder das, was auf uns zukommt, angehen wollen. Und letzte Woche ging es dann, oder hatten wir die Erkenntnis, hoffentlich, dass uns nicht nur die Weisheit Gottes übersteigt, sondern auch unsere Begrenztheit, ja, unsere Schwäche ausfüllen möchte. Also wenn ich mich schwach fühle, dann darf ich mich freuen, weil ich wissen darf, Gott füllt aus, Gott gibt dazu. Und auch die sich stark fühlen, dürfen stark sein, aber sie müssen aufpassen, dass sie diesen Schatz nicht verpassen, dass Gott immer noch was oben drauf zu setzen hat, immer noch was hat, um uns ja auszufüllen. Und heute geht es weiter mit dem Thema Weisheit. Der Plan ist, dass ich irgendwann so viel Zeit mit den Rückblicken verbrauche, dass ich am Ende nur noch Amen sage. Ein Spaß. Okay, heute geht's weiter mit Weisheit. Und diese Weisheit geht natürlich nur, oder diese Weisheit Gottes, die funktioniert für uns nur in Verbindung mit Gott. Ja, wenn wir in Verbindung mit Gott stehen, das ist logisch. Und ich möchte heute über etwas sprechen, was diese Weisheit oder diese Verbindung hindert, stört, ihr nicht gut tut, nämlich Müdigkeit. Hat jemand Erfahrung mit Müdigkeit? Irgendjemand? Okay, da gehen ein paar Hände sehr schnell nach oben. Ich glaube, jede Lebensphase ist irgendwie von Müdigkeit betroffen, oder? Also Kinder sind müde von der Schule. Ja? Die Thea, es geht gerade in der ersten Klasse und die Lehrerin sagte schon, also bis Weihnachten im Hort irgendwie, da sind die alle extrem müde und die gehen auch schnell ins Bett. Jugendliche sind müde von ihren Veränderungen, ja, Pubertät, körperliche Veränderungen, aber auch im Kopf, neue Ideen und so weiter. Da gibt's Müdigkeit. Junge Erwachsene sind müde, weil sie gerade Ausbildung machen und noch so viele Sachen tun wollen, weil sie so viel Kraft haben. Junge Eltern sind müde, weil sie noch jüngere Kinder haben, die sie wach halten. Und ältere Menschen sind müde von mancher Begrenzung, von ihren gesundheitlichen Begrenzungen und so weiter. Müdigkeit. Müdigkeit kommt von Anstrengungen, von Herausforderungen, die wir haben, aber manchmal auch von Langeweile, von den Momenten, wo wir nichts zu tun haben. Und Müdigkeit ist nicht ungefährlich. Ich war mit David mal wandern. Bin mir nicht sicher, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ihr kennt das ja. Ich war mit David wandern, so eine 7-Stunden-Wanderung und wir haben uns das vorher angeguckt, so über so ein paar Berggipfel. Also es waren jetzt nicht immer hohe Berggipfel, sondern das war dann so eine von Gipfel zu Gipfel, das war dann nicht mehr so ganz so wild. Und dann habe ich mir so angeguckt, wie könnte das laufen? Okay, am Anfang erstmal hoch, das wird sehr anstrengend und dann geht man diesen Weg. Haben wir gemacht, das hat viel Spaß gemacht. Was ich unterschätzt habe, ich habe es gesehen, aber ich habe es unterschätzt, dass am Ende 1300 Meter Abstieg kamen. Und das war anstrengend. Ich hatte mir schon mein Wasser mit einem Energy-Drink quasi ein bisschen gepimpt, weil ich mir dachte, am Ende nochmal, wenn man dann müde wird, besteht nämlich die Gefahr darin, auszurutschen und sich zu verletzen. Gerade beim Abstieg, gerade dann, wenn man genau aufpassen muss, wo man hintritt. Und auch David durfte ein bisschen was davon trinken. Und trotzdem, ja, darf er sonst nicht. Und trotzdem haben wir uns immer wieder versucht, wach zu halten. Immer wieder ist mal einer ausgerutscht. Immer wieder ist mal einer gestolpert. Und wir haben gesagt, hey, pass auf. Da wird Müdigkeit zur echten Gefahr. Und noch eins, Müdigkeit ist ansteckend. Die Thea und ich, also meine Jüngste und ich, wir haben so ein Spiel miteinander. Wenn wir uns ärgern wollen, abends, dann gehen wir zum anderen ganz nah vors Gesicht und machen. Und dann warten wir darauf, dass der andere gehen muss. Und dann freuen wir uns und lachen darüber. Müdigkeit ist ansteckend. Wenn ich andere sehe oder wenn ich davon beeinflusst werde, werde ich womöglich auch müde. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht zu Recht, Andreas, was redest du da? Was willst du von uns? Müdigkeit? Naja, es gibt neben der natürlichen Müdigkeit, die wir alle so empfinden, gibt es auch eine geistliche Müdigkeit, eine Müdigkeit im Glauben. Und auch die Müdigkeit im Glauben ist ansteckend. Und auch die Müdigkeit im Glauben ist gefährlich. Und auch die Müdigkeit im Glauben betrifft alle Generationen. Und unser Predigttext aus dem Hebräerbrief, der wendet sich an müde Christen. Christen, die auf Jesus gewartet haben, dachten, ey, der kommt ja bald. Und dann kam er nicht gleich. Christen, die Gemeinde waren und festgestellt haben, die anderen mögen das nicht, wenn wir Christen sind. Die nehmen uns fest, die foltern uns. Und die sich dann überlegt haben, ist das so das Richtige? Mit dem Glauben. Und da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, wir wissen es nicht genau, wer es war, aber ja, er schreibt, macht deshalb die müden Hände und die erlahmten Knie wieder stark und schafft für eure Füße gerade Pfade. Denn was lahm ist, soll nicht auch noch fehltreten, sondern geheilt werden. Bemüht euch um Frieden mit allen Menschen. Und auch um Heiligkeit. Ohne sie wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand zurückbleibt und so die Gnade Gottes verliert. Lasst keinen Spross aus einer giftigen Wurzel aufgehen, sonst richtet sie Unheil an und viele werden durch sie vergiftet. Der Hebräerbrief sieht die Gefahr der Müdigkeit. Die Müdigkeit, die bei den Christen eingetreten ist über die Zeit. Mit der Zeit einfach gekommen ist. Und die Frage ist ja, wie machen wir das denn? Die müden Hände, die schwachen Knie. Wie macht man die denn stark? Und der Hebräerbrief führt seine Leser an den Ursprung des Glaubens, da wo sie herkommen. Und genauso ist es bei uns auch. Und diese Müdigkeit, es gibt ja die Müdigkeit ist ja, kann ja aus unterschiedlichen Quellen kommen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Sie kann aus Erschöpfung kommen und das kann auch im Glauben so sein. Ich kann so unterwegs sein, so auch mit Glauben so beschäftigt sein in der Gemeinde und so überwältigt sein von den Angeboten, die es gibt, dass ich müde werde. Und da kann es sein, dass die Müdigkeit nur damit zu behandeln ist, dass ich zur Ruhe komme. Dass ich zur Ruhe komme. Vielleicht bin ich in meinen Gedanken so hektisch, weil ich mir vielleicht die Frage stelle, reicht es aus, was ich mache und. Bin ich genug? Hat mich Gott angenommen? Und dann ist es vielleicht gerade wichtig, sich zu erholen, zur Ruhe zu kommen. Und ich habe eine Übung für uns, die ich euch bitte, mal mitzumachen. Es gibt nämlich die Übung, zur Ruhe zu kommen. Das will ich jetzt gerne mit euch machen. Eine Minute lang. Überlegt euch einen Satz, einen Bekenntnissatz, den ihr selbst sprechen könnt. Da ist ja jeder von uns an einer anderen Stelle. Der eine würde vielleicht sagen, Jesus ist mein Herr. Der andere sagt vielleicht, Jesus Christus ist mein Erlöser. Ein anderer sagt vielleicht, ich bin dein, erlöse mich. Jeder hat vielleicht einen anderen Satz. Überlegt euch einen Satz und dann möchte ich gerne eine Minute Pause machen. Und jeder für sich, wir sind ganz ruhig und jeder darf diesen einen Satz für sich immer wiederholen. Nicht viele Gedanken zu machen, einfach diesen einen Satz, sich darauf zu konzentrieren. Jesus, mein Herr, Jesus Christus, mein Erlöser, oder ich bin dein, erbarme dich ab jetzt. Wir dürfen bei Gott Ruhe finden. Wir müssen unser Heil nicht verdienen. Es ist ein Geschenk. Wir dürfen es annehmen. Wir dürfen Ruhe finden. Jeder macht das anders. Der eine braucht tatsächlich einfach Stille. Der andere findet Ruhe im Gebet, mit Gott reden. Für den anderen liegt die Ruhe in der Musik, sich selber zu machen, zu singen. In einem Spaziergang, in einer Autofahrt, in der ich das Radio bewusst auslasse und wo ich das Gespräch mit Gott suche. Nicht das Gespräch, wo ich meine ganze Schuld vor Gott unbedingt bringe, sondern vielleicht das Gespräch, wo ich Gott einfach mal laut sage, wie es mir gerade geht. Ich weiß nicht, ihr müsst jetzt nicht aufzeigen, aber wann habt ihr das letzte Mal gemacht? Mit Gott geredet und ihm einfach gesagt, wie es euch gerade geht. Die andere Form von Langeweile, von Müdigkeit, ist die durch Langeweile. Jetzt will ich nicht behaupten, dass irgendjemandem langweilig ist, aber das kann schon so passieren, wenn man im Glauben so unterwegs ist und wenn man sagt, okay, ich habe einen bestimmten Stand erreicht, irgendwie keine Ahnung, ich glaube an Gott und bin mir da meiner Sache sicher, und dann läuft man so durch den Alltag, lässt den Glauben so mitlaufen. Und dann merkt man irgendwie, da passiert nicht mehr viel, fällt aber gar nicht auf, weil man hat so viel zu tun, ist auch so viel los. Und dann verliert man irgendwann so die konkrete Verbindung zu Gott und man läuft einfach weiter. Das ist eigentlich in Ordnung. Man geht Sonntag vielleicht auch in Gottesdienst und hört, was gesagt wird, das ist irgendwie auch in Ordnung. Und irgendwann merkt man, dass die Verbindung weg ist. Und auch das ist eine Müdigkeit. Dadurch, dass nichts mehr passiert, müde geworden. Vielleicht betrifft dich das gerade, vielleicht betrifft es dich auch nicht, dann hör trotzdem zu, vielleicht betrifft es dich irgendwann. Wie geht man damit um? Wie gehe ich damit um, wenn ich müde geworden bin im Glauben? Wenn ich es einfach habe laufen lassen, und es ist kein Vorwurf. Glaubt mir, ich kenne das sehr gut, sehr gut. Wie gehe ich damit um? Und dafür gibt es klare Schritte, die ich euch vorschlagen möchte. Und da müsst ihr jetzt mitmachen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das erste ist, ich stehe auf. Ich bitte euch mal aufzustehen. Das erste ist, einen Standpunkt zu beziehen und zu sagen, so ist es. Ich bin müde geworden. Ich habe lange nicht mehr mit Gott geredet. Ich habe Gott schon lange nicht mehr ernst genommen. Habe ihm nicht die Ehre gegeben. Das wahrzunehmen, sich hinzustellen, zu sagen, ich bleibe nicht sitzen, sondern ich nehme es wahr. Ich bin müde geworden in der Anbetung, in all dem. Und ich mache mir bewusst, ich stehe jetzt hier, weil ich meinen Glauben wieder leben möchte, weil ich die Verbindung zu Gott wieder suchen möchte, weil ich wieder mit Gott in Kontakt sein möchte, und ich will nicht mehr müde sein. Ihr dürft gern stehen bleiben, es geht gleich weiter. Das zweite: ich sehe mich um. Guckt euch mal um, wer so neben euch steht, was so los ist. Im Geistlichen gesprochen, gucke ich mich um. Wo stehe ich geistlich eigentlich gerade? Warum glaube ich eigentlich an Jesus? Ich finde der eine oder andere vielleicht lächerlich, aber das kann man sich, diese Frage sollte man sich mal stellen. Warum glaube ich eigentlich an Jesus? Was war eigentlich nochmal meine Berufung? Was ist meine Begabung, die ich einsetzen wollte oder es vielleicht auch schon gemacht habe? Und wo wollte ich eigentlich hin im Glauben? Wollte ich eigentlich irgendwo hin? Wo bin ich stehen geblieben? An welchem Punkt? Wo habe ich aufgehört, mich weiterzuentwickeln? Im Gebet? In der Anbetung? Und jetzt kommt der dritte Schritt. Achtung, das wird die größte Herausforderung. Ich bitte alle, die das können, von dieser Seite sich einen Sitzplatz auf dieser Seite zu suchen. Und alle von dieser Seite suchen sich einen Sitzplatz auf dieser Seite. Wäre jetzt mal spannend, ob ihr es geschafft habt, das genau zu spiegeln. Danke, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Das ist der dritte Schritt. Ich verlasse meine Komfortzone. Ich komme in Bewegung. Vielleicht hast du früher Glaubenserfahrungen gemacht, von denen du immer noch zehrst und du fragst dich, ach, warum ist das heute nicht mehr so? Ja, vielleicht genau deswegen, weil du dich früher mehr bewegt hast, weil du früher im Glauben größere Schritte oder andere Schritte gegangen bist, vielleicht auch mal was gemacht hast, wo du dir nicht sicher warst, wie das ausgeht. Und mittlerweile bist du aber viel zu beschäftigt. Das Leben braucht so viel Zeit und du hast dies und das und kannst dich gar nicht mehr so richtig bewegen. Geh Schritte. Geh aus dem heraus, was du als sicher für dich begriffen hast. Je älter man wird, umso sicherer wird man und dann hält man die Sicherheit fest. Geh aus dem, was sicher ist, raus und versuch etwas, was dir nicht sicher ist, wo du nicht weißt, wie es ausgeht. Überleg, wo du dich vielleicht für andere einsetzen kannst, was du bis jetzt noch nie im Blick hattest. Eine Idee, die du bis jetzt noch nicht hattest. Übernimm etwas, was dich herausfordert, was du nicht aus dem FF erledigen kannst. Wie kommst du mit Gott wieder mehr in Kontakt? Ich habe mich vor einem halben Jahr, Viertel bis halben Jahr, habe ich mich angemeldet für Sport. Und da hat mir der Typ gesagt, ja, da kommen viele zu ihm und die sagen, hey, ich bin gerade voll motiviert und so. Und da sagt er, nee, Disziplin ist das Wort, was an diese Stelle gehört. Und ich dachte erst so, oh, okay. Aber er hat recht, es hat bei mir auch was ausgelöst, ja. Er hat recht. Wie viele Tage gibt es, wo du denkst, heute nicht? Und die Disziplin sorgt dafür, dass du dich weiterentwickelst. Das gilt ja nicht für den Sport nur so, das wissen wir alle. Nur weil ich einmal Sport gemacht habe, passiert erstmal noch gar nichts, außer vielleicht Muskelkater. Aber wenn ich es schaffe, regelmäßig Sport zu machen, dann werde ich fit. Dann habe ich das Gefühl, meinen Körper unter Kontrolle zu haben. Dann habe ich das Gefühl, beweglich zu sein. Im Glauben nichts anderes. Wenn du in der Not betest und sagst, Herr, hilf mir, da ist nichts Falsches dran. Aber wie viel besser und schöner ist es, wenn du es dir angewöhnst, regelmäßig zu beten. Nicht als irgendeine Zwangsübung, sondern zu sagen, hey, ich rede mit meinem Vater jeden Tag. Easy. Es gibt keine zeitliche Vorgabe. Es gibt niemanden, der sagt, du musst auch früh deine stille Zeit machen. Gibt es nicht. Du kannst zu jeder Zeit, in jeder Länge mit deinem Vater reden. Ihm alles anvertrauen. Bleib dabei. Also, steh auf, beziehe einen Standpunkt. Mach dir klar, wo du gerade stehst. Sieh dich um. Guck, wo du, ja, was du gerade glaubst, wo du hin willst, wo du stehen geblieben bist und geh raus aus dem Bekannten. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere jetzt, ey Andreas, ist das ein Motivationsseminar oder was soll denn das werden? So, der eine hat es gedacht. Nein, bist du nicht. Ich sage das aus drei wichtigen Gründen. Das erste, Glaube im Kopf. Wir sind so geprägt, dass unser Glaube hauptsächlich im Kopf stattfindet. Deswegen habe ich das auch mit der Bewegung gemacht. Unser Glaube findet immer im Kopf statt. Wir sind so geprägt durch unsere westliche Kultur, wir müssen die Dinge erst verstehen. Wir müssen sie tausendmal durchdacht haben und dann kommen wir irgendwann in Bewegung. Hebräisch-jüdisches Denken ist ganz anders. Das heißt, lernen im Tun. Indem ich etwas tue, lerne ich. Und ich wünschte mir, dass wir mehr so unterwegs sind. Dass wir einfach machen. Dass wir nicht erst 5 Bücher gelesen haben, wie man für jemanden betet. Sondern dass man für jemanden betet. Was kannst du falsch machen? Derjenige, der was tut, ist sowieso Gott. Also bete einfach für jemanden und dann wirst du lernen. Wo bewegst du dich in der Woche aus Glaubensgründen? Nicht, weil es einfach dran ist, weil es Routine ist, sondern tatsächlich aus deinem Glauben heraus. Wo erzählst du nicht nur von Jesus, sondern handelst wie Jesus? Das Aktivwerden. Das Zweite, warum ich das so gemacht habe, warum ich das so sage, unser Predigttext geht noch weiter. Der Schreiber vom Hebräerbrief, der schreibt den müden Christen weiter und schreibt, ihr seid nicht zum Berg Sinai gekommen, den man anfassen kann. Nicht zu dem brennenden Feuer, zu Dunkelheit, Finsternis und Sturm. Ihr seid auch nicht zu dem Schall der Trompeten gekommen und zum Dröhnen der Worte. Kurze Zwischenbemerkung. Der Hebräerbrief macht an dieser Stelle, bringt ganz viele Bilder aus dem Alten Testament. Der brennende Dornbusch. Am Berg Sinai sind die Israeliten Gott begegnet. Aber nicht einfach so, so nach dem Motto Handshake, hallo. Sondern Gott hat gesagt, heiligt euch, bereitet euch vor, wenn ihr mir begegnet. Und dann standen sie am Berg und Gott sagt, ey, wenn da einer drauf geht auf den Berg und der ist nicht geheiligt, das wird brenzlig. Und tatsächlich, als Gott kam, kam ein Erdbeben und sie haben gemerkt, was ist denn hier los? Die haben alle Angst bekommen, weil Gott so groß war. Darauf spielt er an. Auf die vielen Offenbarungen Gottes, die im Alten Testament die Herrlichkeit und Größe und die Andersartigkeit Gottes deutlich machen. Die den Israeliten immer wieder klar und auch uns klar machen, da kommt jetzt nicht irgendwie Gott irgendwie als kleiner, keine Ahnung, als kleiner Gnom oder sowas und ist irgendwie so ein ganz netter kleiner, sondern Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Und so kommt er dort auch, so zeigt er sich dort auch. Und er schreibt weiter, der Hebräerbrief, die Menschen, die das hörten, baten darum, kein weiteres Wort mehr hören zu müssen, denn sie konnten die Anordnung nicht ertragen. Und jetzt kommt eine Anspielung auf dieses Bergerlebnis. Sogar ein Tier, das den Berg berührt, soll gesteinigt werden. Ja, die Erscheinung war so furchtbar, dass Mose sagte, ich habe Angst und zittere. Ihr seid vielmehr zum Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes. Das sind Bilder in der Prophetie für die Zukunft. Das neue Jerusalem, Zion. Bilder für die Wiedervereinigung mit Gott, wenn wir wieder mit Gott zusammenkommen und Gott bei seinem Volk wohnt. Und jetzt geht's weiter, ihr seid vielmehr zum Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem. Ihr seid zu Zehntausenden von Engeln gekommen, zu einer Festversammlung und zur Gemeinde derer, die als Erste geboren wurden und im Himmel aufgeschrieben sind. Der Schreiber des Hebräerbriefs macht den Lesern klar, Gott ist ein heiliger Gott und ein gerechter Gott, der seine Weisheit nicht als Ramschware verstanden haben will. Wir haben verstanden, die Weisheit dieser Welt ist begrenzt. Ja, unsere Weisheit ist begrenzt. Die Weisheit Gottes geht weit darüber hinaus. Und wir brauchen die Weisheit Gottes, um zu überleben. Denn die Weisheit dieser Welt endet am Tod. Da hat noch kein Wissenschaftler, kein schlauer Mensch eine Lösung gefunden. Die Weisheit Gottes hat eine Lösung gefunden. Das ist die Weisheit Gottes, die so schwach und schäbig aussieht, aber die am Ende das Leben bedeutet. Und Gott sagt, wenn ihr leben wollt und nicht nur bis zum Ende eures irdischen Körperlebens, dann braucht ihr Verbindung zu mir. Dann kommt zu mir, ich gebe es euch gern, aber ihr braucht die Verbindung. Ihr könnt das nicht alleine machen. Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, hey Leute, freut euch doch. Im Alten Testament mit Zittern haben sie es gehört und haben gesagt, hoffentlich haben wir alle Gebote erfüllt. Und er sagt, freut euch doch, ihr lebt in der Zeit der Gnade und der Barmherzigkeit. Und wenn du müde geworden bist, dann geh wieder zu Gott. Du kannst jederzeit zu Gott kommen. Freut euch, dass ihr mit dem Ausblick auf ewiges Leben glauben dürft. Also sucht die Weisheit Gottes, jagt ihr nach, bleibt wachsam. Und das dritte und letzte. Die Weisheit Gottes ist die richtige Verbindung aller Dinge. Die in seinen Geboten, seiner Gnade, seinen Zusagen an uns. Der Weisheit Gottes kann man auch auf dem heimischen Sofa begegnen. Aber nicht, wenn wir darauf liegen bleiben. Die Weisheit Gottes liegt vor allem in einer lebendigen Beziehung zu Jesus, unserem Retter. Also lasst uns aufstehen, nicht jetzt physisch. Lasst uns aufstehen, die Weisheit Gottes suchen, in Verbindung mit Gott bleiben und die Weisheit Gottes untereinander leben. In gegenseitigem Wahrnehmen, Kümmern, Helfen, Beten, Trösten. Und nicht nur unter uns, sondern auch nach außen, zu denen, die keine Ahnung von Gott haben, die Gott noch nicht kennen. Amen.